Ich bin Tina Kirchner, Redakteurin bei Radio Herford. Ich spreche mit spannenden Menschen an ihren Lieblingsplätzen. Tina talkt mit Knigge-Trainerin Birte Steinkamp. Sie sagt einem auf nette, sympathische Art, wo es lang geht. Im Leben, im Job, unter Fremden und Freunden. Freier von Knigge wollte eigentlich nur, dass wir netter zu unseren Mitmenschen sind. Und das ist nicht immer einfach. Birte sagt, mit guten Gedanken aus dem Haus gehen und immer, aber auch immer höflich bleiben. Das ist die halbe Miete. Schwerer wird's, wenn uns die Leute mit ihren Einkaufswagen in die Hacken fahren, wir fischige Hände schütteln müssen und den Chef in der heißen Sauna treffen. Und überhaupt, wie benimmt sich Deutschland? Ihr Lieblingsplatz ist
in meinem Atelier. Ich bin ja nicht nur Knigge-Trainerin, ich gebe nebenbei auch noch Lettering-Kurse. Das ist so meine kreative Ader, die ich schon seit Jugendzeiten auslebe. Und jetzt habe ich eben die tolle Möglichkeit, hier in so einem Mini-Fachwerkhäuschen ein Atelier einzurichten. Ja, hier bin ich einfach sehr, sehr gerne, weil es hier unheimlich ruhig ist. Hier kann ich ein bisschen mich zurücklehnen, mich vom Alltag entspannen. Ich habe hier einen Ofen an, das ist immer sehr behaglich. Also ich begegne oft Menschen, die sagen, Birte, ich kriege das nicht so richtig unter einen Hut. Du machst irgendwie Knigge und du machst was Kreatives, so wie passt das zusammen? Aber für mich ist das eben genau die Mischung, die ich brauche, um so auch ausgeglichen zu sein, ne?
Nicht jeder weiß, was Lettering-Kurse sind. Was ist das?
Ja, Lettering ist die Kunst des schönen Schreibens, wobei es eher darum geht, Schrift zu zeichnen. Man sieht das heute auch sehr, sehr viel, also auf Werbeplakaten und von großen Unternehmen, weil ja grundsätzlich so die Tendenz hingeht zum Handgemachten, ne? Also alles, was irgendwie handgemacht aussieht oder auch eine handgeschriebene Karte, hat wahnsinnig viel Wert. Dazu gebe ich Kurse.
Das ist ja nochmal ein extra Thema, ne?
Ja, das wäre nochmal ein extra Thema, genau.
Wir reden heute aber über das Benehmen. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Leuten gutes Benehmen beibringen können?
Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich Menschen gutes Benehmen beibringen kann, sondern ich kann nur Impulse geben. Also es beginnt ja alles damit, dass andere Menschen auch das Bewusstsein dafür haben, was ist überhaupt Benehmen? Was bedeutet das überhaupt? Was ist überhaupt sich richtig benehmen und ähnliches? Und es gibt also auf der einen Seite das eigene Verständnis dafür, was dann auch aus dem Elternhaus kommt, was aus der Gesellschaft kommt. Und es gibt einfach, um sich sicherer zu bewegen in der Welt, ein paar Regeln. Wobei ich das lieber Empfehlungen nenne und nicht so gerne Regeln, denn Regeln klingt immer so wahnsinnig streng. Ja, und diese Empfehlungen zu geben, gerade in der Business-Etikette, dazu habe ich mich ja ausbilden lassen, weil mir auch häufig aufgefallen ist, dass es einfach viel Unsicherheit gibt. Viele Menschen wissen gar nicht, oh, wenn ich jetzt auf eine Gruppe von Menschen zugehe, wen begrüße ich denn zuerst? Wem muss ich guten Tag sagen? Muss ich überhaupt guten Tag sagen? Wie verhalte ich mich? Und um da einfach ein bisschen Sicherheit reinzubringen, habe ich mir überlegt, okay, für diese Regeln, die man wirklich anwenden kann, lässt du dich ausbilden. Und alles andere ist auch sehr autodidaktisch, ne? Über Literatur, über den eigenen Werdegang hat sich das alles so entwickelt.
Sie haben das schon in jungen Jahren gemerkt, dass Sie da ein Faible für haben oder dass Sie das können mit Leuten?
In jungen Jahren gemerkt, glaube ich nicht, aber heute weiß ich, dass mir zum Beispiel mein Elternhaus sehr viel mitgegeben hat. Ich habe immer schon viel darüber nachgedacht, wer verhält sich denn wann wie? Und ich hatte ein gutes Gespür dafür, jemanden nicht in Verlegenheit zu bringen. Das ist mir häufig aufgefallen, dass es Menschen gibt, die gar keine Skrupel haben, andere in Verlegenheit zu bringen. Ne? Ob durch Spaß, durch Witze oder durch sich übereinander lustig machen. Das fand ich schon immer sehr schade. Und ja, dieser ganze Themenbereich Knigge umfasst das ja alles. Und darum finde ich das einfach selbst sehr spannend. Obwohl mich Freunde zwischendurch auch schon mal so als Regeltante tituliert haben und haben gesagt, ach Birte, ach, du musst das auch immer alles richtig haben und richtig machen. Und ist dann so schon zum Vorschein gekommen, ja.
Ich habe auch immer Angst, wenn ich sie treffe, dass ich mich falsch benehme.
Das passiert sehr häufig. Also in den Momenten, wo ich mich vorstelle oder wo ich sage, ich bin Knigge-Trainerin, dann ziehen die Menschen erstmal ihre Kleidung zurecht, stellen sich gerade hin, sagen nur ganz vorsichtig noch ein bisschen was oder gar nichts mehr, denn es könnte ja falsch sein. Und das ist immer mein Moment, wo ich am liebsten auflöse, es geht nicht um richtig oder falsch. Denn so eine Kernfrage beim Knigge ist, wie fühlt sich der andere gerade? Und ich kann nicht wirklich was falsch machen, wenn ich ihn nicht gerade verletze, beschimpfe, beleidige oder ähnliches tue. Ich werde auch häufig gefragt, beurteilen Sie eigentlich den ganzen Tag, bewerten Sie den ganzen Tag andere Menschen, ob die alles richtig und falsch machen? Kaum was liegt mir ferner, denn jeder soll die Kleidung tragen, in der er sich wohlfühlt, jeder soll sein, wie er mag. aber immer mit dem Augenmerk darauf, wie geht's gerade dem anderen. Und wenn da so ein Fünkchen Höflichkeit und Respekt bei sind, dann ist das meiste schon gemacht.
Wäre auch meine Frage gewesen, ne? Ob sie immer kritisch durch die Gegend laufen und immer gucken, oh, wie benimmt der sich denn und oh, das geht ja gar nicht.
Also da schlagen so zwei Herzen in mir. Auf der einen Seite als Trainerin für Business-Etikette sehe ich natürlich, wenn jemand Fehler macht. Wenn man die Sekretärin vor dem Geschäftsführer begrüßt oder wenn man einfach mit seiner Kleidung nicht stilvoll umgeht, wenn da was falsch ist oder das typische karierte Button-Down-Hemd mit Krawatte trägt. Das ist was, das ist die klassische Business-Etikette, wo es wirklich Regeln gibt, was sich nicht gehört. Aber auf der anderen Seite gibt es auch dieses private Herz, das in jedem auch schlägt. Diese Momente wird jeder mal haben, dass man denkt, oh, muss das denn jetzt sein? Muss der denn jetzt das machen? Oder ich sitze im Bus und da ist eine alte Dame und jemand macht den Platz nicht frei oder sträubt sich dagegen. Und man fragt sich, ist das jetzt nötig? Muss das sein? Oder man sieht, wie jemand einem anderen die Tür nicht aufhält, obwohl der schwere Sachen in der Hand hat. Also das ist was so jeden stört. Das ist aber nicht wirklich eine Beurteilung, also nicht Kritik, dass ich denke, hö, der kann ja gar nichts oder ist ein schlechter Mensch. Sondern das würde einfach vielen Menschen auffallen, dass man sich dann fragt, wo sind wir eigentlich mit unserem Benehmen so hingekommen?
Das wäre auch die große Frage. Wie benimmt sich Deutschland?
Das ist tatsächlich eine große Frage. Ich persönlich glaube, dass sich Deutschland gar nicht so schlecht benimmt. Denn es gibt ja diesen typischen Vorwurf, der zieht sich aber durch jede Generation, dass immer gesagt wird, die nachfolgende Generation ist so pöbelhaft und die können sich nicht mehr benehmen und so weiter. Aber dieses Problem gab es schon in der Antike. Also selbst da gibt es Aufzeichnungen, dass über die nachfolgende Generation geschimpft wird. Also das ist einfach was sich in der Entwicklung der Menschheit befindet. Und das ist auch in Ordnung, ne? Also Generationen entwickeln sich weiter und Werte verändern sich. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann stelle ich fest, dass doch schon ein sehr großes Empfinden für Höflichkeit und Respekt da ist. Allerdings begegne ich eben auch den Menschen, die gar kein wirkliches Bewusstsein dafür haben, was sich gehört. Und da, glaube ich, kommt sehr, sehr viel auch aus dem Elternhaus.
Also sind immer die Eltern schuld?
Auf gar keinen Fall. Aber die Eltern tragen natürlich schon eine sehr, sehr große Verantwortung, ne? Also Vorbild sein ist immer wichtig. Wenn ein Kind zu Hause nicht lernt, dass man gemeinsam am Tisch isst, also wenn jeder sein Müsli auf dem Sofa isst, auf dem Teppich sitzt oder im Kinderzimmer, dann ist es natürlich auch schwierig, mal in ein Restaurant zu gehen und von dem Kind zu erwarten, dass es mucksmäuschenstill am Tisch sitzt und artig isst. Denn das kennt es ja nicht. Also es geht einfach darum, Werte zu vermitteln. Und das Elternhaus spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, einfach weil die Erziehung so prägend ist und das, was die Eltern eben vorleben. Aber ich glaube, gleichzeitig hat die Gesellschaft einen großen Anteil daran, was mit der nächsten Generation passiert. Denn ja, wenn ich so zurückdenke, als ich Kind war, da hat mich fast der Busfahrer miterzogen und die Frau vom Kiosk und die Frau in der Bäckerei hat mich miterzogen. Denn wenn ich irgendwo ein Kaugummi hingespuckt hätte, dann hätten die mich alle zurechtgewiesen. Was meine damalige Generation ein bisschen von den heutigen Kindern unterscheidet, ist, meine Eltern waren froh darüber, wenn auch jemand anders mal eingegriffen hat, wenn sie nicht da waren und mir beigebracht hat, was man macht. Und heute ist das sehr anders, denn heute traut sich kaum noch jemand, einem fremden Kind zu sagen, hey du, das macht man aber nicht, das ist nicht in Ordnung oder mach das bitte nicht schmutzig oder tritt dir die Füße ab oder ähnliches, weil man irgendwie immer dann bösen Blicken ausgesetzt ist oder gar nicht weiß, wie reagieren jetzt die Eltern darauf. Und das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt.
Das kann ja sein, dass die Eltern dann sagen, was erlauben sie sich? Sie müssen mein Kind ja nicht sagen, was es tun soll.
Genau, die fühlen sich häufig selbst angegriffen dadurch und das finde ich sehr schade, denn ich finde, wenn die erwachsene Generation, also die Menschen, die jetzt zwischen 30 und 60, 70 sind, wenn die noch gemeinsame Werte haben und wenn die noch Respekt und Wertschätzung und vor allen Dingen auch Achtsamkeit großschreiben und hochhalten, dann ist es doch nur gut für unsere Gesellschaft, wenn auch diese ganze Personengruppe das an die nachfolgende Generation, also an unsere Kinder weitergibt. Auch sich einmischen, wenn Jugendliche Flaschen durch die Gegend werfen oder irgendwas. Ich nenne jetzt ein paar drastische Beispiele. Aber man hat ja heutzutage auch Angst, was zu sagen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass dieser Zusammenhalt einfach nicht mehr da ist und das Vertrauen in den anderen auch Akzeptanz zu bekommen, wenn man eingreift.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es vielleicht ganz oft keine gewachsene Nachbarschaft mehr gibt, wo die Nachbarn dann vielleicht mal rüberkommen oder man geht zu den Nachbarn als Kind. Die erziehen dann ja einen auch mit. Das ist heute nicht mehr so, ne?
Nein, das ist wirklich nicht mehr so. Ich glaube, selbst wenn Kinder Freunde besuchen, zu meiner Zeit war es noch so, dass ich mich dann den Gewohnheiten der anderen Familie angepasst habe. Ich habe dann das getrunken, was dort getrunken wurde. Ich habe die Sachen dorthin gelegt, wo sie dorthin gelegt werden. Und sowas ist heute anders. Also jeder macht irgendwie, was er will und es geht immer weiter Richtung Beliebigkeit. Also mit dieser anti-autoritären Erziehung auch, ne, dass man Kindern Freiheiten lässt und dass man sagt, hey, du kannst entscheiden, was gut für dich ist, du kannst machen, was du möchtest. Und dann geht eben verloren, dass ich Kindern Regeln mit auf den Weg gebe. Und diese Regeln empfinde ich persönlich eher so als sicheren Rahmen, also wie das Treppengeländer beim Laufen lernen, woran ich mich festhalten kann, dass ich irgendwie weiß, was macht man und was macht man nicht? Also auch diesen Satz, das macht man nicht. Ich persönlich habe den als Kind gehasst, den habe ich unwahrscheinlich häufig gehört, wie jedes Kind wahrscheinlich, habe den gehasst, aber ich erwische mich dabei, dass ich den selbst weitergebe. Und mittlerweile denke ich, dass dieser Satz, das macht man nicht, auch ein bisschen Sicherheit gibt, ne? Und einfach einem Kind im Heranwachsen und im Lernen klar macht, was die Gesellschaft von mir erwartet. Also ich kann zum Beispiel zu Hause, wenn ich nach Hause komme und mich aufs Sofa setze, ziehe ich immer meine Schuhe aus und lege die Füße hoch. Das würde ich nicht machen, wenn ich Freunde besuche. Deswegen bin ich ja kein anderer Mensch, aber ich passe mich einfach an. Und in dem Moment bin ich höflich. Und solche ganz einfachen Dinge, also dieses Empfinden für, was ist jetzt in Ordnung und was ist für den anderen auch gut, die sind wichtig. Und dadurch, dass es weniger Gemeinschaft gibt, weniger Nachbarschaften und auch so ein viel anonymeres, schnelleres Leben, auch digitaleres Leben, geht das eben etwas verloren.
Wie viel Anteil hat die Schule bei der Erziehung?
Das ist eine gute Frage. Also ich halte die Schule da schon für sehr wichtig, wobei Schule natürlich nicht individuell erziehen kann. Also da kann nicht darauf eingegangen werden, was mit dem einzelnen Kind ist, was ein einzelnes Kind kann oder möchte, sondern da geht es immer um die Gruppe. Und ich glaube, dass die Schule da einfach sehr gut vermitteln kann, gerade heute, wo es so viel offenen Ganztag gibt, wo die Schüler bis 3, 4 Uhr am Nachmittag in der Schule sind, dass es Rituale gibt zum gemeinsamen Essen, dass es wirklich feste Regeln gibt zum Trinken und Essen in der Stunde, dass Pünktlichkeit groß geschrieben wird, also eher so allgemeine Werte. Das finde ich da wichtig.
Erwarten ja viele Eltern, ne, dass Lehrer dann auch miterziehen.
Ich bin der Meinung, dass Lehrer nicht erziehen können, denn nicht von der Kompetenz her nicht erziehen können, sondern da fehlt einfach die Zeit und da fehlen auch die Face-to-Face-Situationen. Also Lehrer sind immer Klassen zwischen 25 und 30 Kindern oder Jugendlichen gegenübergestellt und da ist es gar nicht möglich. Der Job der Lehrer ist, Wissen zu vermitteln. Und ich finde schon, dass so allgemeine Werte, wie ich sie eben nannte, wie Pünktlichkeit und Ordnung, nicht dazwischenreden, ausreden lassen, langsam sprechen, Blickkontakt halten, Menschen ansprechen, morgens begrüßen, dass solche Dinge wirklich wichtig sind. Und da bin ich der Meinung, dass Lehrer das einfach sehr, sehr gut durch ihre Vorbildfunktion regeln können und das einfach vorleben können.
Ich hatte früher als Schülerin immer Respekt vor meinen Lehrern und manchmal auch Angst, ne? Und manchmal habe ich mich auch lustig gemacht. Aber heutzutage habe ich von vielen Bekannten oder Freundinnen gehört oder Freunden, die Lehrer sind, dass das heute nicht mehr so ist.
Das habe ich auch gehört. Das höre ich sehr häufig. Ich habe da so ein Beispiel. Mir hat mal eine Freundin erzählt, also ich kann das überhaupt nicht verstehen. Die Kinder in der Grundschule, die krabbeln ja den Lehrern auf den Schoß. Und das ist was, also ich bin jetzt Ende 30, das ist was, das wäre zu meiner Kindheit undenkbar gewesen. Da hatte ich ein viel zu gutes Distanzverhalten dazu oder wir alle. Ja, das ist auch wieder so eine Generationssache. Die Kinder heute werden viel freier erzogen und viel mehr mit dem Gedanken, tu, was dir gut tut. Auf der einen Seite ist das gut, nicht so viel Scheu und Angst vor Menschen zu haben. Denn ich glaube, früher war es häufig auch mal Angst. Also, dass diese Angst wegfällt, finde ich gut. Allerdings ist dieses Empfinden für Respekt und für Autorität geht dadurch verloren. Das allerdings kann dann nur jeder Lehrer für sich selbst entscheiden, denn ich denke ganz klar, dass das von Lehrer zu Lehrer auch unterschiedlich ist. Es gibt Lehrer, bei denen klettern die Kinder auf den Schoß und es gibt Lehrer, da klettern die Kinder nicht auf den Schoß. Es gibt Lehrer, da darf während der Stunde getrunken werden, wann man möchte und es gibt Lehrer, da muss man fragen. Also das kann ja auch individuell entschieden werden. Wobei ich da auch wieder denke, dass so allgemeine Regeln in der Schule gut wären, ne? Dass es da so eine Art kleine Benimmfibel für Schulen gibt, woran sich dann Lehrer und auch Schüler halten, damit einfach ein gutes Miteinander möglich ist und damit auch nicht in der einen Stunde das wieder aufgehoben wird, was in der Stunde vorher gut geklappt hat.
Wenn Sie jetzt bemerken, dass sich jemand in Ihrer Umgebung nicht so korrekt verhält, vielleicht weil er bei der Kasse, Sie stehen schon an, sich vordrängelt, sagen Sie dann auch was? Und wie sagt man was?
Nein, da sage ich nichts. Mir anzumaßen, jemanden einfach zurechtzuweisen und zu kritisieren, ohne dass er mich um meine Meinung gefragt hat, das liegt mir fern und das ist auch nicht das, was Knigge wollte. Also die belehrend zu sein und so ein Besserwisser zu sein, geht ja fast dahin, so eine Petze zu sein. Das ist natürlich auch unhöflich. Wenn es mich persönlich betrifft, dann würde ich vielleicht was sagen. Also wenn es mich dann wirklich stört, wenn ich das aus der Ferne als Beobachter sehe, dann würde ich nichts sagen. Wenn sich bei mir jemand vordrängelt, dann wäre das wirklich so nach Stimmung. Bin ich gerade entspannt oder bin ich gerade in Hektik? Wie hat derjenige das gemacht? Wenn das wirklich unhöflich war, vielleicht mit Einkaufswagen zur Seite schieben oder ähnliches, dann würde ich schon was sagen. Nett und freundlich, immer höflich, denn das möchte ich ja auch ausstrahlen. Aber ansonsten würde ich nicht belehren.
Und Sie werden nicht mal so richtig sauer? Immer höflich?
Klar werde ich auch richtig sauer. Wenn es gut läuft, bekommt das aber keiner mit. Also richtig sauer werden darf man ja auch. Man darf wütend sein, ärgerlich sein, man darf auch enttäuscht sein. Aber wichtig ist, dass ich andere damit dann nicht verletze. Ich kann ja jemandem auch sagen, das macht mich wütend. Ich bin nicht damit einverstanden, was du da gerade machst. Oder ich muss mal kurz rausgehen. Oder ich kann jemanden anschreien und beleidigen. Aber damit ist ja nichts gerettet. Also wütend und sauer bin ich wie jeder andere Mensch auch. Ich bin auch mal in Hektik und mich nerven auch mal die Dinge, die jeden anderen Menschen auch nerven. Aber ich bemühe mich wirklich, dem anderen einfach kein schlechtes Gefühl dann zu geben.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über den Herrn Knigge. Was ist das denn überhaupt für einer?
Ja, ausführlich und ganz korrekt heißt er Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge. Da ist heute eben nur noch das Adolf von Knigge oder Freiherr von Knigge übrig geblieben. Gelebt hat er im 18. Jahrhundert und er hat ein Buch geschrieben im Jahr 1788. Und dieses Buch, das heißt Über den Umgang mit Menschen. Und das ist auch das, worum es ihm bereits damals im 18. Jahrhundert ging. Also in diesem Buch finden Sie keine Regel. In diesem Buch finden Sie nicht, welches Messer zum Fisch und welches zum Fleisch oder welcher Sakko-Knopf geschlossen, welcher offen, sondern in dem Buch geht es wirklich um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also Kapitel heißen zum Beispiel über den Umgang mit sich selbst oder über den Umgang mit Menschen aus verschiedenen Generationen. Ein besonders langes Kapitel übrigens heißt über den Umgang mit Frauenzimmern. Ja, genau. Das ist sehr interessant. Also ich muss sagen, ich bin nicht mit allem einverstanden, was in diesem Buch steht. Das war eben noch eine andere Zeit und heute mit der Emanzipation sind wir da doch einen ganzen Schritt weiter. Eine Stelle, die ich besonders spannend finde, das sind so zwei Sätze, die sich auf das Benehmen zwischen Gast und Gastwirt und überhaupt um das Thema Gastfreundschaft drehen. Und da schreibt er, es gibt eine Art, Gastfreundschaft zu erweisen, die dem Wenigen, das man darreicht, einen höheren Wert gibt als große Schmausereien. Vieles trägt hierzu die Unterhaltung bei. Man muss daher die Kunst verstehen, mit seinen Gästen nur von solchen Dingen zu reden, die sie gern hören, in einem größeren Zirkel solche Gespräche zu führen, woran alle mit Vergnügen teilnehmen und sich dabei in vorteilhaftem Lichte zeigen können. Das sagt ja nichts anderes als, hey, und wenn du Gäste hast, dann sorg dafür, dass die sich alle gut unterhalten fühlen. Man kann dieses gesamte Buch in unsere Zeit übersetzen und er sagt da schon so viel, was auch über uns selbst aussagt. Also wenn ich zu Hause Gäste habe oder wenn ich in ein Restaurant einlade zum Essen, dann ist es immer wichtig, dass sich die Gäste wohlfühlen. Es ist nicht in erster Linie wichtig, dass ich satt werde oder dass ich Geschenke bekomme oder dass nur ich rede, sondern es geht eben darum, dass sich alle wohlfühlen, dass es für alle Menschen okay ist. Und er schreibt hier ja auch, dass sich jeder im vorteilhaften Lichte zeigen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass ich niemanden auf etwas Negatives anspreche. Das sind heute zum Beispiel unsere Smalltalk-Regeln, sprich nicht über Krankheit, nicht über Politik, nicht über Religion und so weiter. Naja, und all diese Dinge hat er damals einfach in diesem Buch zusammengefasst und er hatte viele Befürworter. Er hatte aber auch Gegner und Kritiker, denn der Adel war nicht immer damit einverstanden, dass er so diesen Verhaltenskodex verraten hat. Ne? Wie bekomme ich das denn hin, dass ich ein guter Geschäftsmann bin? Wie gehe ich denn mit anderen um, dass das alles so gut funktioniert? Das hat er sozusagen verraten und das wurde auch so als so ein geheimer Aufbruch verstanden. Ne? So ein geheimer Aufruf zur Revolution quasi. Und darum hatte er auch nicht nur Freunde.
Ich habe auch immer den Eindruck, Königshäuser oder auch Adlige, die sind ein bisschen besser erzogen als unser eins.
Naja, die sind es einfach gewohnt, sich an Regeln zu halten. Ne? Die haben ein bestimmtes Hofzeremoniell Man sieht es gerade bei den Adligen, wenn wir so Auftritte von Königshäusern sehen, sieht man sehr gut, also die Kunst ist, ungekünstelt Manieren zu haben. Denn wenn ein Prinz William jemandem die Hand gibt oder lächelt oder jemanden begrüßt oder eine Straße entlang geht, dann macht er das wirklich nach Regeln. Also er weiß genau, welche Hand in welcher Form er wie gibt, wie lange man schüttelt, dass man jemandem in die Augen schaut, wie man lächelt oder dass man dabei überhaupt lächelt. Und das wirkt gar nicht gekünstelt. Und das ist eben das Besondere. Also die wachsen damit auf, die wachsen mit dieser Höflichkeit auf. Was dahinter verschlossenen Türen passiert, das wissen wir ja gar nicht. Und die werden mit Sicherheit auch mal in Trainingshose auf dem Sofa liegen und einfach nur Mensch sein, einfach mal ein bisschen faul sein. Aber sie haben einfach ein Gespür dafür, wie man mit Menschen umgeht und auch, wie man sich selbst und das Königshaus repräsentiert. Das ist wieder das, was man heute in die Business-Etikette übertragen kann. Ne? Also ich muss nicht nur mich repräsentieren, nicht nur ich bin wichtig und ich soll alles richtig machen, sondern ich muss eben ein Unternehmen repräsentieren und einen ganz bestimmten Eindruck auf andere Menschen machen. Ja, da schließt sich der Kreis wieder.
Das fängt ja manchmal schon beim Handschlag an, dass man so eine fischige Hand gereicht bekommt. Das finde ich ganz fürchterlich.
Ja, das muss man in dem Moment halt einfach aushalten. Auch das ist so ein Moment, wo ich nicht zurechtweisen würde. Ne? Wenn mir jemand die Hand gibt und ich bekomme so ein, man nennt das ja so in Norddeutschland toter Fisch, ne? Dann sage ich nicht sofort, hey, soll ich dir mal zeigen, wie es richtig geht? Das ist nicht mein Job. Wenn mir jemand nahe steht und der gibt mir so die Hand, dann würde ich ihm den Tipp auch geben, aber eher als Hilfestellung. Dann würde ich eher sagen, hey, bevor es dir jemand anders sagt, das fühlte sich nicht so gut an. Wollen wir mal kurz probieren, wie es besser wäre. Denn so die ersten Sekunden eines Gesprächs, die ersten Sekunden einer Begegnung, die sind unheimlich wichtig. Und die können natürlich einen Gesprächsverlauf auch wirklich beeinflussen. Also wenn ich da an Bewerber denke, wenn sich jemand im Unternehmen vorstellt und der weiß nicht, wie man in ein Unternehmen hereintritt, der weiß nicht, dass man sich in die Augen schaut, dass der Gastgeber empfängt und zuerst die Hand reicht und ähnliches, dann kann das schon in die Hose gehen. Und wenn er dann noch einen viel zu festen oder viel zu schlaffen Handschlag hat, dann beeinflusst das natürlich auch den Eindruck des anderen auf den Bewerber. Ne? Also wenn mir jemand zu fest oder zu schlaff die Hand gibt, dann stempel ich den unterbewusst sofort ab mit, der ist kompetent oder nicht kompetent. Oh, der hat bestimmt was auf dem Kasten oder oh Gott, was soll davon werden? Wenn man sich mal so einen Gegensatz vorstellt, also ein gestandener Herr im Anzug, breites Kreuz, relativ groß und man denkt, Donnerschlittgen, der muss aber wirklich was drauf haben und der macht einen wahnsinnig guten Eindruck und gibt einem die Hand und berührt die Hand kaum und drückt nicht zu, dann widerspricht sich das und dann hat diese ganze Vorstellung von Kompetenz und Professionalität sackt ganz tief in den Keller, weil ich den für einen kurzen Moment gar nicht ernst nehmen kann.
Also die ersten Sekunden sind entscheidend, ne?
Ja, ich habe natürlich immer die Chance, das nochmal zu korrigieren. Also der gestandene Herr, der mir so schlecht die Hand gegeben hat, kann natürlich hinterher mit seiner Präsentation oder seinem Vortrag trotzdem überzeugen. Aber erstmal bin ich skeptisch und der hat dann ein bisschen Arbeit, mich wieder zu überzeugen. Und ich kann eben mit dem ersten Eindruck, den ich auf Menschen mache, schon eine Richtung angeben. Und kann eben ausstrahlen, hey, du kannst mir glauben, du kannst mir vertrauen, ich bin ordentlich angezogen, ich habe meine Unterlagen geordnet, ich kann dir die Hand geben, ich schaue dir in die Augen, da ist schon Nähe und Vertrauen da, das kann ich ausstrahlen. Oder ich kann mir halt gar keine Gedanken machen, gehe in meiner zerrissenen Jeans und Latschen los und werde dann direkt schon abgestempelt.
Gibt es denn von Ihnen Tipps für uns alle, für ein bisschen besseres Benehmen?
Also ich persönlich mache mir morgens schon Gedanken, was liegt heute an, wen treffe ich, welche Rolle spiele ich, in welche Situationen komme ich. Danach wähle ich meine Kleidung aus und dann fühle ich mich schon ein bisschen sicher. Also wenn man weiß, man hat noch einen Termin oder man muss zum Arzt oder man hat ein privates Kaffee trinken, dann wählt man eben entsprechend die Kleidung aus und ist für den ganzen Tag auch schon vorbereitet. Also das ist schon mal eine Sache. Und bei der Kleidung gibt es da drei Dinge, die wichtig sind. Also zunächst mal fühle ich mich wohl. Das ist enorm wichtig. Dann hat man den zweiten Punkt, steht es mir? Und entgegen vieler Erwartungen, ich fühle mich wohl und es steht mir, das ist nicht immer dasselbe, leider. Das sehen wir auch häufig auf der Straße. Und die dritte Frage, die ich mir stellen muss, ist, passt es zu meiner Rolle bzw. zu meiner Situation? Natürlich bin ich persönlich auch zum Kaffeetrinken mit Freunden anders gekleidet, als wenn ich einen beruflichen Termin habe oder mich bei dem Bankvorstand für ein Kniggetraining vorstelle. Das sind natürlich Unterschiede. Dann finde ich enorm wichtig, dass man mit einer positiven Stimmung rausgeht und anderen Menschen begegnet. Und alles, was ich so an Sorgen, an Ärger oder Ähnlichem in meinem Kopf habe, muss ich kurz beiseite schieben. Also ich habe gerade ein Knöllchen fürs Parken bekommen, das ist ärgerlich, aber das hat nichts mit meinem Termin danach zu tun, ne? Und der Mensch, der mir dann begegnet, sollte diesen Frust nicht abbekommen. Also das schön außen vor lassen und Menschen immer offen begegnen. Also lächeln, Augen auf, Blickkontakt, die Hand geben zur Begrüßung und, was ich persönlich sehr wichtig finde, auch vorsichtig sein mit Siezen und Duzen. Also im Zweifel erstmal siezen und zum Du kann man dann immer noch übergehen.
Ja, das sind total tolle Tipps. Ich habe mich gerade da gesehen, wo ich da so reinpasse. Können wir denn als einfache Angestellte dem Chef sagen, was uns an ihm stört, oder hat der einen Freifahrtschein, dass er einfach machen kann, was er will?
Ich glaube sogar, dass er dankbar wäre, wenn viele Mitarbeiter ihm sagen würden, was vielleicht nicht so gut läuft oder was jemandem vielleicht auch sauer aufstößt oder was nicht so gut ankommt. Denn Chefs sind, egal was sie für eine Position haben, egal wie viele Mitarbeiter sie haben, es sind auch nur Menschen und sie kochen auch nur mit Wasser. Ich spreche viel mit Chefs und mit Geschäftsführern und die haben immer dasselbe Problem und immer dieselbe Sorge. Ich weiß gar nicht, was meine Mitarbeiter von mir halten. Ich glaube, dass man annimmt, dass der Chef einfach einen Freifahrtschein für alles hat, ist für die Mitarbeiter unangenehm, es ist fürs Unternehmensklima unangenehm und für den Chef selbst sogar auch. Und wenn man wirklich was zu beanstanden hat oder wenn man was hat, wo man sagt, Mensch, da fühle ich mich immer unwohl oder das und das ist nicht in Ordnung, dann bittet man um einen Gesprächstermin mit dem Chef und versucht wirklich locker mit ihm darüber zu sprechen. Wichtig ist dann eben immer, dass man auch diese positive Ausstrahlung hat, dass man wirklich versucht, locker zu sein. Ich weiß, vor dem Chef zu sitzen, alleine in so einer Face-to-Face-Situation, ist immer ein bisschen einschüchternd. Aber auch dann kann man eben damit punkten, dass man sich gut vorbereitet hat, dass man die Punkte wirklich einzeln anspricht, natürlich nett und höflich und immer so in einer Ich-Botschaft. Also für mich ist es nicht schön, dass ich empfinde es als schwierig, wenn sie das und das. Also immer die Ich-Botschaft mit für mich ist es nicht so ganz einfach. Und dann vielleicht mit dem Chef gemeinsam schauen, wie man da was ändern kann.
Jetzt gibt es den Extremfall. Man sitzt in der Sauna und plötzlich kommt der Chef da rein, auch nackert. Was macht man denn dann?
Sehr unangenehm. Also schön wäre, wenn man den Chef vorher in einem Vorraum sehen würde, dann ist man zumindest darauf vorbereitet, dass das passieren kann und dann ist man ja meist noch mit Handtuch bedeckt. Wenn es wirklich in der Sauna ist, dann nicht so tun, als würde man ihn nicht sehen, denn das macht es für beide noch viel unangenehmer und ich wette, dass es auch für den Chef sehr unangenehm ist. Also versuchen Sie so cool wie möglich mit der Situation umzugehen. So ein Händegruß, den ich immer begrüße im Business, den würde ich nackt auf jeden Fall auslassen. Also man kann sich zunicken. Es liegt dann in unserer Natur, dass wir wahrscheinlich unsere Sitzposition ändern, dass man da nicht ganz auf dem Präsentierteller sitzt oder vielleicht sogar das Handtuch ein bisschen benutzt. Aber erinnern Sie sich immer daran, es ist auch nur ein Mensch und für ihn ist es mindestens genauso unangenehm.
Also wir sind alle nur Menschen und wir machen auch Fehler und Freiherr von Knigge würde das vielleicht auch ein bisschen belächeln, oder?
Ja, bestimmt. Man muss alles mit einem Augenzwinkern sehen. Ich finde Humor sehr, sehr wichtig. Wir treten tagtäglich in so viele Fettnäpfchen. Und das mit Humor aufzufangen ist immer gut. Auch mir selbst passieren solche Dinge. Ich bin auch mal unsicher oder ich weiß nicht so richtig, wie es funktioniert. Und das dann mit Humor wieder aufzufangen und andere zum Lachen zu bringen, dann hat man sofort gewonnen und dann erreicht man auch wirklich die Herzen der Menschen.
Dankeschön. Knigge-Trainerin Birte Steinkamp.
Vielen Dank.
Tina talkt jeden ersten Montag im Monat.